Wer die Geschichte Israels liest, begegnet einem spannenden Gegensatz. Auf der einen Seite steht ein heiliger Gott, der als verzehrendes Feuer beschrieben wird, auf der anderen Seite ein Volk, dessen Weg von Rebellion und Götzendienst geprägt ist. Und doch bricht Gott seinen Bund nicht ab, sondern wiederholt seinen Willen, erklärt sein Herz und ruft neu in eine Beziehung der Liebe, Ehrfurcht und Treue. Die Frage, wie ein widerspenstiges Volk mit einem heiligen Gott leben kann, berührt auch unseren Alltag als Christen. Gott, das verzehrende Feuer und die Wahrheit über unsere eigene Rebellion. Wenn Mose Israel vor dem Jordan sammelt, zeichnet er kein heroisches Bild eines tapferen Volkes, sondern stellt Gott selbst in die Mitte der Geschichte. Höre, Israel! Du gehst heute über den Jordan, um hineinzuziehen, Nationen in Besitz zu nehmen, größer und stärker als du, Städte, groß und bis an den Himmel befestigt. Die Ausgangslage ist bewusst hoffnungslos, ein kleines, widerspenstiges Volk vor übermächtigen Nationen. Auf diese Bühne tritt der Herr als der, der vor dir her hinübergeht als ein verzehrendes Feuer. Feuer, das verzehrt, ist kein dekoratives Bild, sondern ein Bild des heiligen Gerichts. Es macht sichtbar, dass Gott nicht einfach nett begleitet, sondern heilig und souverän handelt, gegen die Gottlosigkeit der Nationen und zugleich für die Ausführung seines Bundes mit den Vätern. Obwohl Jehova ein liebender Gott ist, tritt er hier als verzehrendes Feuer hervor, das die Nationen vernichten wird. In den Versen 4 bis 6 wird deutlich, dass Gott die Völker vertreiben würde, nicht weil die Kinder Israels gerecht waren, sondern weil die Völker böse waren. In Vers 4 fuhr Mose mit seiner Mahnung fort, sprich nicht in deinem Herzen, wenn Jehova, dein Gott, sie vor dir vertreibt, wegen meiner Gerechtigkeit hat mich Jehova hineingeführt, damit ich dieses Land in Besitz nehme. Vielmehr ist es wegen der Bosheit dieser Völker, dass Jehova sie vor dir vertreiben wird. Daher beruhte Gottes Vertreibung der Völker nicht auf der Rechtschaffenheit des Herzens seines Volkes, sondern auf der Bosheit der Nationen. Das zeigt, dass sogar die Bosheit der Völker dem Zweck Gottes dient. Gerade weil Gott als verzehrendes Feuer handelt, räumt Mose jede religiöse Selbsttäuschung aus dem Weg. Dreimal betont er, dass Israel keineswegs wegen eigener Gerechtigkeit das Land erhält, nicht wegen deiner Gerechtigkeit und der Aufrichtigkeit deines Herzens kommst du hinein, um ihr Land in Besitz zu nehmen. So erkenne denn, dass nicht wegen deiner Gerechtigkeit der Herr, dein Gott, dir dieses gute Land gibt, es in Besitz zu nehmen. Denn ein halsstarriges Volk bist du. Gleichzeitig erinnert er an die lange Spur der Rebellion, vom Auszug aus Ägypten bis zum goldenen Kalb, errichtet ausgerechnet am Berg Gottes. Gottes Gericht über die Sünde ist also keine Überreaktion, sondern eine notwendige Antwort seiner Heiligkeit auf ein hartnäckig widerstrebendes Herz. Doch die Geschichte bricht nicht im Gericht ab, Gott verwirft sein Volk nicht, sondern lässt es leben, spricht weiter zu ihm, führt es weiter. In dieser Spannung liegt Trost, wer vor dem verzehrenden Feuer Gottes jede Illusion eigener Gerechtigkeit verliert, wird frei, sich ganz auf Gottes barmherziges Handeln zu stützen. Die Erinnerung an unsere Rebellion wird dann nicht zur lähmenden Scham, sondern zum Boden einer tiefen, dankbaren Demut, und auf diesem Boden kann Gott sein widerspenstiges Volk in Gnade führen. Höre, Israel! Du gehst heute über den Jordan, um hineinzuziehen, Nationen in Besitz zu nehmen, größer und stärker als du, Städte, groß und bis an den Himmel befestigt. So erkenne denn heute, dass der Herr, dein Gott, es ist, der vor dir her hinübergeht als ein verzehrendes Feuer. Er selbst wird sie vernichten und er selbst wird sie vor dir demütigen. Und du wirst sie vertreiben und sie schnell umkommen lassen, so wie der Herr zu dir geredet hat. Wo Gott uns sein verzehrendes Feuer zeigt, möchte er uns nicht zerstören, sondern unsere Selbstgerechtigkeit verbrennen. Wer seine eigene Geschichte im Licht dieser Wahrheit ansieht, muss nicht länger so tun, als sei er besser als andere. Es wird möglich, offen die eigenen Abwege zu benennen und gerade darin Gottes Geduld zu entdecken. So wächst eine Haltung, die sich nicht mehr auf Leistung oder fromme Disziplin stützt, sondern auf einen Gott, der trotz Rebellion weiterführt. Ein solches Herz erschrickt vor der Heiligkeit Gottes und ruht gleichzeitig in seiner Gnade, es weiß, mein Halt liegt nicht in meiner Treue, sondern in seiner unerschütterlichen Entscheidung, sein Volk nicht loszulassen. Gottesfurcht und Gottes Wege, Gott selbst wird unser Weg. In der Mitte der Erinnerung an Gericht und Gnade fasst Mose Gottes Anliegen in eine erstaunlich einfache Frage, und nun, Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von dir als nur, den Herrn, deinen Gott, zu fürchten, auf allen seinen Wegen zu gehen und ihn zu lieben und dem Herrn, deinem Gott, zu dienen mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele. Furcht, Weg, Liebe, Dienst, vier Worte, die ein ganzes Leben umspannen. Gottesfurcht ist hier nicht panische Angst vor einem unberechenbaren Gott, sondern die tiefe, nüchterne Erkenntnis, Gott ist wirklich Gott. Wer so fürchtet, nimmt ihn ernst in seinen Worten, weckt Gedanken und Entscheidungen im Licht seiner Gegenwart und rechnet damit, dass sein Wille Gewicht hat, auch wenn niemand zusieht. Vers 12 heißt, nun, o Israel, was verlangt Jehova, dein Gott, von dir, außer dass du Jehova, deinen Gott, fürchtest, damit du in allen seinen Wegen wandelst und ihn liebst und Jehova, deinen Gott, mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele dienst. Zunächst spricht Mose hier von der Gottesfurcht. Wir alle müssen eine rechte Gottesfurcht haben. Heutzutage scheint es jedoch so zu sein, dass viele Menschen, die sich für frei halten, vor nichts und niemandem, auch nicht vor Gott, Furcht empfinden. Dieses Ausbleiben der Furcht ist verheerend, es ist die Quelle aller Arten von Gesetzlosigkeit. In allem, was wir tun, sagen und denken, müssen wir Gott fürchten. Mose zeichnet die Wege dieses gefürchteten Gottes sehr konkret. Gott ist der Gott der Götter und der Herr der Herren, der große, mächtige und furchtbare Gott, der niemanden bevorzugt und kein Bestechungsgeschenk annimmt, der Rechtschaft der Weise und der Witwe und den Fremden liebt, so dass er ihm Brot und Kleidung gibt. Gottes Wege sind also nicht abstrakte Prinzipien, sondern das konkrete Handeln eines gerechten und barmherzigen Herzens. Im Neuen Testament verdichtet sich das in der Person Christi, der sagt, ich bin der Weg und die Wirklichkeit und das Leben, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Gottes Wege haben ein Gesicht bekommen. Christsein heißt dann nicht, eine Liste göttlicher Gebote abzuarbeiten, sondern sich von der Person Christi bestimmen zu lassen, wie er denkt, wie er begegnet, wie er vergibt. Die Offenbarung zeichnet dieses Geheimnis mit einem Bild. Die heilige Stadt hat nur eine Straße, und die Straße der Stadt war reines Gold, wie durchsichtiges Glas, in deren Mitte ein Strom des Wassers des Lebens fließt. Gold steht für Gottes göttliche Natur, der Strom für das Leben, das von ihm ausgeht. Es gibt keinen alternativen Weg, keine Nebenstraße, sein eigenes Wesen ist der Weg. Wer sich Gott so anvertraut, entdeckt, dass Gottesfurcht und Liebe keine Gegensätze sind, die Ehrfurcht vor seiner Heiligkeit bewahrt vor Willkür, die Liebe zu seinem Herzen bewahrt vor Härte. In dieser Spannung wächst ein Leben, das weder gesetzlich noch grenzenlos ist, sondern in Gottes Wegen beheimatet. Und gerade darin liegt Ermutigung, auch dort, wo unsere Schritte unsicher sind, bleibt der Weg selbst treu. Christus, der Weg, trägt uns durch, wenn unsere Gottesfurcht schwankt und unsere Liebe schwach ist. Auf seinem Weg ist selbst das strauchelnde Herz nicht verloren. Und nun, Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von dir als nur, den Herrn, deinen Gott, zu fürchten, auf allen seinen Wegen zu gehen und ihn zu lieben und dem Herrn, deinem Gott, zu dienen mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele. Denn der Herr, euer Gott, er ist der Gott der Götter und der Herr der Herren, der große, mächtige und furchtbare Gott, der niemanden bevorzugt und kein Bestechungsgeschenk annimmt, der Rechtschaft der Weise und der Witwe und den Fremden liebt, so dass er ihm Brot und Kleidung gibt. Die Frage, was Gott fordert, verliert ihren drohenden Klang, wenn sie im Licht dieser Person Christi gehört wird. Gottesfurcht bedeutet dann nicht, ständig unter Verdacht zu stehen, sondern aufmerksam in der Gegenwart eines heiligen und gütigen Gottes zu leben. Seine Wege werden sichtbar, wo Menschen ohne Ansehen der Person handeln, wo Gerechtigkeit und Barmherzigkeit sich die Hand reichen, wo Schwache nicht vergessen werden. Wer Christus als den Weg kennt, darf lernen, die eigenen Schritte an seinem Gang auszurichten, unspektakulär, aber beständig. Und wenn das Leben unübersichtlich wird, bleibt diese leise Gewissheit, es gibt eine Straße aus Gold, die nicht endet, und einen Strom des Lebens, der nicht versiegt. Auf diesem Weg ist Gottesfurcht kein Druck, sondern Schutz, und der Dienst mit ganzem Herzen keine Last, sondern Antwort auf eine Liebe, die den ersten Schritt längst getan hat. Geliebt und erwählt, ein beschnittenes Herz, das Gott von ganzem Herzen dient. Nachdem Mose die Größe und Heiligkeit Gottes vor Augen stellt, lenkt er den Blick überraschend auf eine zarte Bewegung des göttlichen Herzens, siehe, dem Herrn, deinem Gott, die Himmel und die Himmel der Himmel, die Erde und alles, was in ihr ist. Nur deinen Vätern hat der Herr sich zugeneigt, sie zu lieben. Und er hat ihre Nachkommen nach ihnen, euch, aus allen Völkern erwählt, so wie heute. Der Gott der Himmel beugt sich in Zuneigung zu einer kleinen, halsstarrigen Gemeinschaft. Erwählung ist hier nicht kalte Auswahl, sondern ein sich zuneigen, ein Hinwenden der göttlichen Zärtlichkeit. Die Wurzel eines geheiligten Lebens liegt nicht im Ernst des Menschen, sondern in diesem vorgängigen Blick Gottes, er hat zuerst geliebt. In 5. Mose Kapitel 10 Vers 12 forderte Mose das Volk außerdem auf, Gott zu lieben. Das Wort Liebe umfasst viel, es schließt zum Beispiel Zuneigung ein, eine besonders zarte Regung. Gott selbst hat Liebe vorgemacht, indem er seine Zuneigung seinem Volk zuwandte. Mose nimmt in den Versen 14 und 15 darauf Bezug, siehe, der Himmel und der Himmel der Himmel gehören Jehova, deinem Gott, die Erde und alles, was darin ist. Aber auf deine Väter setzte Jehova seine Zuneigung, sie zu lieben und ihren Samen nach ihnen zu erwählen, das heißt dich über alle Völker, wie es an diesem Tag ist. Deshalb sollten auch wir Gott lieben, indem wir unsere Zuneigung auf ihn richten. Auf diesem Boden spricht Mose einen scharfen, aber befreienden Ruf, so beschneidet denn die Vorhaut eures Herzens und verhärtet euren Nacken nicht mehr. Die äußere Beschneidung war Zeichen des Bundes, hier wird das Bild ins Innere verlegt. Ein unbeschnittenes Herz ist ein Herz, das an seinem Stolz, seiner Unreinheit, seiner Eigenwilligkeit festhält. Beschneidung des Herzens bedeutet, sich von dem trennen zu lassen, was zwischen Gottes Liebe und unserer Antwort steht. Gott ruft nicht zu äußerer Korrektur, sondern zu einem inneren Schnitt, der wehtun kann, aber Raum schafft. Dieser Raum hat einen Namen, Liebe. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Ein beschnittenes Herz ist kein perfektes Herz, sondern ein geöffnetes, offen für eine Liebe, die Herz, Seele und Kraft ergreift und bündelt. Im Licht des Neuen Testaments wird sichtbar, dass dieser innere Schnitt letztlich Gottes eigenes Werk ist. Paulus spricht von der Beschneidung des Herzens im Geist, einer Veränderung, die nicht durch religiöse Anstrengung, sondern durch den Geist Gottes geschieht. Derselbe Gott, der erwählt und liebt, ist es, der das Herz weich macht, Widerstände löst und neue Zuneigung weckt. Darum kann Mose das Volk gleichzeitig mahnen und ermutigen, den Herrn, deinen Gott, sollst du fürchten, ihm sollst du dienen und ihm anhängen, und bei seinem Namen sollst du schwören. Er ist dein Ruhm, und er ist dein Gott. Wer so reden kann, sieht sein Leben nicht mehr als Summe eigener Leistungen, sondern als Geschichte eines Gottes, der sich herabbeugt, das Herz berührt und es fähig macht, zu antworten. In dieser Spannung aus Anspruch und Zuwendung liegt eine leise Freiheit. Gottes heiliger Ruf zur Beschneidung des Herzens will uns nicht in dauernde Selbstbeobachtung treiben, sondern aus der Verhärtung lösen. Wer weiß, dass der Herr sich in Liebe zugeneigt hat, kann ehrlicher hinsehen, auf den eigenen Stolz, die eigenen inneren Götzen, das festgehaltene Recht auf sich selbst. Aber dieses Hinsehen geschieht unter einem geöffneten Himmel, nicht unter einem drohenden. So entsteht Schritt für Schritt ein Dienst von ganzem Herzen, der nicht aus Pflichtgefühl, sondern aus Antwort lebt. Und je tiefer ein Mensch erfährt, dass er geliebt, erwählt und in Gnade verändert wird, desto mehr wird sein Herz still und hingegeben, nicht weil er muss, sondern weil er nicht mehr anders kann, als diesem Gott seine Zuneigung zurückzugeben. Relevante Schriftstellen, 5. Mose Kapitel 10 Verse 14 bis 16, 5. Mose Kapitel 10 Verse 20 bis 22, 5. Mose Kapitel 6 Vers 5, Römer Kapitel 2 Verse 28 bis 29. Diese Wahrheit ermutigt dazu, vor dem Herrn still zu werden und neu zu sehen, wie sein Leben denken, fühlen und handeln von innen her prägt. Herr, du heiliger Gott, der ein verzehrendes Feuer ist, wir staunen darüber, dass du dich einem rebellischen Volk zuwendest und deine Liebe und Gnade nicht zurückziehst. Du kennst die Geschichte unserer eigenen Herzen und siehst, wie oft wir innerlich widerständig waren, und doch rufst du uns in die Nähe deines Herzens. Lass uns tiefer erkennen, dass nicht unsere Gerechtigkeit, sondern allein deine Barmherzigkeit uns trägt, und dass Christus unser Weg ist, auf dem wir gehen dürfen. Beschneide unser Herz durch deinen Geist, nimm Stolz, Härte und Unreinheit weg und erfülle uns mit einer frischen, brennenden Liebe zu dir. Stärke in uns eine ehrfürchtige Gottesfurcht, die uns bewahrt, und eine zarte Zuneigung zu dir, die unseren Alltag durchdringt. So sei du unser Leben und unser Weg, unsere Freude und unser Ruhm, heute und bis in Ewigkeit. Amen.